Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, bevor ich Ihnen den Predigtvers oder die beiden Predigtverse vorlesen möchte, die Gott uns heute schenkt als Predigttext, beides Verse entnommen eben aus diesem Psalm im Buch 1. Chronik 16, möchte ich einige Worte Ihnen sagen, wie es dazu gekommen ist, dass David diesen gewaltigen Psalm hat schreiben und konzipieren lassen. Wir befinden uns etwa im Jahr 1000 vor Christus und David hat Gewaltiges hinter sich gebracht. Er ist zunächst König über Juda geworden, in einem zweiten Schritt einige Jahre später König über Israel und nun hat er schließlich als drittes und letztes auch noch die Königschaft über Jerusalem angetreten. Er hat großartige Siege errungen gegen die Philister, gegen andere Völker und er ist zu diesem Zeitpunkt der mächtigste Mann der damaligen Welt. Und er hat nun die Bundeslade nach Jerusalem überführen lassen. Die Bundeslade ist da und er hat so vieles geschafft, so vieles erkämpft und jetzt ist ihm eines wichtig, dass der Dank gegenüber Gott geordnet wird. In Israel findet ein großes Fest statt und zu diesem Fest, wo man Gott Dankbarkeit bringt, wo man sich freut an ihm, da weist David, der große König, seinen ja, Kirchenmusikmeister, würden wir heute sagen, an, den Dank zu konzipieren. Und dieser Kirchenmeister Asaf mit Namen, der hat dann genau die Verse, die 29 Verse, die wir eben als zweite Lesung gehört haben, konzipiert. Und das ist das erste Mal in der Kirchengeschichte, in der Geschichte Israels, das strukturiert die kultische Verehrung in Dankbarkeit organisiert wird gegenüber Gott. Und wir wollen hören als Predigtvers, der uns damit hineinnimmt, aus 1. Chronik 16, die Verse 7 bis 8. Zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaf und seine Brüder. Danket dem Herrn. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden Predigtverse aus deinem Wort und wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse um dein Geleit und deinen Segen, damit wir das recht verstehen, was diese grundlegenden Dinge, die wir dort in diesem Dankpsalm gehört und gelesen haben, für eine Bedeutung auch für unsere Dankbarkeit haben. Und dass wir das verstehen und dass wir Gewinn nehmen aus dieser Predigt für unseren Glauben, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber durch deinen Heiligen Geist das Reden und das Hören deines Wortes an uns, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Dankpsalm, den David hier anordnet, er, das habe ich eben gesagt, ist der erste, der kultisch, liturgisch in die Verehrung Gottes hineinfasst, dass es strukturiert ist. Und damit bildet er die Grundlage für ganz vieles, was später gekommen ist. Ganz viele Psalme, das habe ich eben schon gesagt, als ich die Lesung vorgetragen habe, ruhen auch im Buch der Psalmen auf ihm. Nicht nur, dass sie wörtlich das übernehmen, von der Art des Duktus, wie man dankt und wofür man dankt, ist ganz vieles darin aufgenommen. Nicht nur in der Bibel, auch später in der Kirchengeschichte der Christen sind viele Lieder angelehnt an Themen, die dort in diesem Psalm aufgegriffen werden, erstmals. Er ist sozusagen die Grundlage der Danklieder, die wir heute singen. Und wenn das die Grundlage ist, dann dürfen wir einfach mal genau hinschauen, was denn grundlegend zur Dankbarkeit dazugehört. Denn das ist ganz interessant, davon kündet dieser Psalm. Es gibt so in vielen Bereichen des Lebens grundlegende Dinge, wenn die in Ordnung sind, dann läuft auch der Rest. Also beim Fußballspielen beispielsweise. Da ist das so, wenn da ein Fußballer sehr, sehr schnell ist von seiner Grundschnelligkeit, zudem eine hohe Kondition besitzt und richtig gut schießen kann, ja, dann kann er auch gut Fußball spielen. Dann ist Grundlegendes da. Oder wenn Sie ein Haus kaufen, das Haus hat ein solides Fundament, einen ordentlichen Dachstuhl, eine gute Isolation, ja, da ist Grundlegendes da. Da mag vielleicht die eine oder andere Tapete nicht so hübsch sein, aber dann ist das Haus in Ordnung. Und so auch für die Dankbarkeit. Es gibt Grundlagen, Grundlegendes für die Dankbarkeit. Wenn das da ist, dann muss einem kein Pastor dieser Welt mehr erzählen, du musst dankbar sein, sondern dann bricht das aus einem heraus. Und das sind drei Dinge, die wir hier in diesem wunderbaren Dankpsalm finden, den David zum ersten Mal hat konzipieren lassen. Und so ist auch die Predigt überschrieben, Grundlegendes über den Dank gegenüber Gott. Erstens, die Bedeutung des Namens des Herrn. Zweitens, die Bedeutung der Wunder des Herrn. Und drittens, die Bedeutung der Macht des Herrn. Wenn man diese drei Dinge verstanden hat, dann läuft das mit dem Dank automatisch. Und darüber wollen wir jetzt predigen. Als erstes über die Bedeutung des Namens des Herrn. Es ist für die Dankbarkeit gegenüber dem lebendigen Gott eminent wichtig, von zentraler Bedeutung, dass man um den Namen Gottes weiß. Der Name Gottes gehört zentral zum Dank dazu. Das zeigt uns dieser Psalm in 1. Chronik 16. Viermal heißt es in diesen Versen, vielleicht haben Sie es im Ohr noch aus der zweiten Lesung, dass wir den Namen preisen sollen. Ich lese Ihnen einfach mal diese vier Bibelstellen vor aus 1. Chronik 16. Im Vers 8 heißt es, danket dem Herrn, ruft seinen Namen an, tut kund unter den Völkern sein Tun. 1. Chronik 16, 10. Rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Im Vers 29 heißt es, bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Und im Vers 35 heißt es, rette uns von den Heiden, dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir Lob sagen. Also David ordnet an, sagt dem Asaf, seinem Kirchenmusikmeister, mach mal einen Dankpsalm. Und der thematisiert den Namen Gottes. Auf diesen Namen Gottes kommt es an. Das ist das Entscheidende, etwas Grundlegendes. Übrigens auch in jedem Gottesdienst, nicht allen ist das mehr bewusst. Jeder anständige Gottesdienst beginnt damit, dass der Liturg, dass der Pastor die Gemeinde begrüßt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann geht Gottesdienst los. Und jeder Gottesdienst schließt mit dem Segen, dem aaronitischen Segen, wie es uns überliefert ist. Und bevor der gesprochen wird, da steht in der Bibel, da sagt Gott zu Aaron, lege meinen Namen auf sie, wenn du sie segnest. Und dann kommt der aaronitische Segen, der Herr segne dich und behüte dich. Dreimal setzt er an. Auch das ist die Klammer, unter der jeder Gottesdienst bei uns steht, der Name Gottes. Im dritten Gebot heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, der Herr wird dir nicht ungestraft sein lassen, der seinen Namen missbraucht. Also wir sollen ihm danken und wehe dem, das ist die andere Seite der Medaille, wehe dem, der den heiligen und ewigen Namen des Lebendigen lästert oder ihn missbraucht. Aber wohl dem, der diesen Namen nennt und weiß um seine Bedeutung, der wird nämlich automatisch in den Dank geführt. Übrigens machen wir das auch jeden Sonntag hier, dass wir Gott die Ehre geben. Wir sprechen jeden Sonntag das Vaterunser und die erste und wichtigste Bitte des Vaterunsers lautet, geheiligt werde dein Name. Dieses Gebet hat nicht irgendein düsiger Pastor oder Theologe uns beigebracht, sondern der Heiland Jesus Christus selber. Das ist das Erste und Wichtigste. Dazu müssen wir wissen, was der Name Gottes bedeutet. Gott hat zwei Namen in der Bibel. Der erste Name ist Jahwe. Das ist der Name, den Mose offenbart bekommt. Im zweiten Buch Mose, im dritten Kapitel lesen wir davon, als er fragt, ja, was soll ich den Israeliten denn sagen, wie du heißt, wenn sie mich fragen, wer bist du denn? Und dann bekommt er eine Antwort und das ist mit das Tiefste an Theologie, Philosophie, an Denken, was man machen kann, dass Gott ihm sagt, ich bin Jahwe. Dieses hebräische Wort Haya, wehen, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Oder man kann das auch verstehen, ich werde mit dir dorthin gehen, wo du hingehst. Ich werde bei dir sein. So ist Gott. Und wenn man diesen Namen verstanden hat, ich werde mit dir sein, ich werde immer sein. Wenn man das verstanden hat, in der tiefsten Tiefe, ist wiederum Dank etwas Automatisches. Wissend, da ist ein Gott, der mich begleitet, der bei mir ist, der mit mir geht. Aber das ist nur der eine Name. Dieser Name Jahwe wird dann konkret. Und hier ist er noch nicht fassbar im Alten Bund, im Alten Testament. Er ist so geheimnisvoll und so ja, heilig, dass die Juden es nicht gewagt haben, diesen Namen überhaupt nur auszusprechen bis zum heutigen Tag. Aber dann geht Gott einen Schritt weiter, dass er diesen Namen runterbricht, nämlich in dem heiligen und ewigen Jesus-Namen. Jesus, das hebräische Yeshua, heißt Jahwe ist Rettung. Dieser Ich Bin, der Ich Bin, der ewig ist, der mit dir hingeht, wo du auch bist, er ist deine Rettung. Und das offenbart sich im Jesus-Namen. Und wenn ich die Bedeutung dieses Jesus-Namen verstanden habe, auch nur im Ansatz, dann werde ich automatisch in die Dankbarkeit geführt. Im Namen, so sagt uns die Bibel und offenbart uns, im Namen Jesus ist alle Rettung, alle Rettung. Kriegt Josef gesagt, als er überlegt, seine Frau mal, seine Verlobte Maria zu verlassen, weil die schwanger ist, da erscheint ihm der Engel des Herrn im Traum und sagt, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen soll, das ist vom Heiligen Geist. Und jetzt kommt es, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Römer 10, 13 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, und das ist Jesus, der soll errettet werden. Also im Namen Jesus ist alle Rettung. Das ist ja das auch, was die geistliche Wiedergeburt tut, dass der Mensch dann versteht, was der Name Jesus wirklich bedeutet. Wenn wir jetzt rausgehen zu denen, die jetzt hier um die Kirche rumlaufen bei dem Marathon und die fragen, ja, wer ist Jesus, da können die alle eine Antwort geben. Er hat vor 2000 Jahren gelebt, nicht die Christen glauben, dass er auferstanden. Aber sie wissen nicht, dass in diesem Namen alle Rettung ist, das muss mir Gott erst offenbaren. Aber in dem Namen Jesu ist nicht nur alle Rettung, im Namen Jesu ist auch alle Gebetserhörung. Wenn ihr wollt, dass eure Gebete erhört werden, durchdringen vor den Thron des lebendigen Gottes, müsst ihr den Namen Jesus nennen. Johannes 16 heißt es, Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, so wird er es euch geben. Letzten Sonntag haben wir Salbung gehabt, wie jeden letzten Sonntag im Monat. Und dann lesen wir immer Jakobus 5, wo das eingesetzt ist. Da heißt es, Jakobus 5, 14, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinden, dass sie über ihn beten und ihn salben im Öl in dem Namen des Herrn. Also das ist alle Gebetserhörung. Wenn wir beten für Kranke, dann nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern im Namen des Herrn, weil dort alle Gebetserhörung steht. Aber nicht nur Rettung und Gebetserhörung ist im Namen Jesu Christi. In ihm ist auch alles Heil. Alles Heil, deshalb heißt Jesus auch der Heiland. Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. In ihm ist alles Heil, nirgends anders ist Heil, als nur in dem Namen Jesus. Wir werden nicht heil vor dem lebendigen Gott ob unserer Sünden, wenn wir nicht diesen Namen nennen. Und nicht nur Heil, Gebetserhörung, Rettung ist im Namen Jesu, auch aller Segen. Da ist der Gelähmte, der vor dem Tempel sitzt und Petrus und Johannes anbettelt um ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Geld. Und da sagt ihm Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Steh auf und geh umher. Der Segen liegt im Namen Jesus Christus. Und wenn Gott im Segen, im aaronitischen Segen, dort Herr heißt, dann meint das Jesus, weil Jesus ja der Herr ist und wir auch im Segen seinen Namen auf uns gelegt bekommen. Wir haben zu Gott keinen Zugang, wenn wir nicht den Namen Jesus kennen. Johannes 1, 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und auch in die Macht, die Gott uns durch diesen Namen verleiht, wenn wir diesen Namen aussprechen vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt, da passiert etwas. Die Dämonen, der Teufel, die fürchten sich vor dem Namen Jesus. Lukas 10, 17 heißt es, die 72 Jünger kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen, der heilige und ewige Jesus-Name. Und wenn ich um diese Heiligkeit dieses Namens weiß, auch nur im Ansatz, und bitte, wir haben noch zwei andere Punkte, sonst könnte ich hier weitermachen, was der Name Jesus bedeutet, wenn man das nur im Ansatz verstanden hat, nochmal, dann ist die Dankbarkeit etwas Automatisches. Ich bin so dankbar, dass ich Rettung habe. In seinem Namen ist Rettung. Und als ich das verstanden habe, ich bin gerettet, Halleluja, ich muss nicht mehr in den Tod, ich habe ewiges Leben, weil er, dieser Jesus auf Golgatha für mich gestorben ist. Und weil ich diesen Namen anrufe, habe ich alles heil. Das ist so etwas Fantastisches. Das ist so etwas Großartiges, dass ich den lebendigen Gott anrufen darf und dass der Weg meiner Gebete offen ist zum Heiland, zum Herrn, durch den Heiland. Das ist etwas Großartiges. Es gibt einen Namen, der über allen Namen ist. Es gibt keinen heiligeren Namen, keinen majestätischen, keinen mächtigeren Namen, keinen wundervolleren Namen, als nur den Namen Jesus, Jesus, Jesus. Und wer weiß, was die Bedeutung des Namens Gottes, wer weiß, was die Bedeutung des Namens Jesus ist, der wird automatisch hineingeführt in die Dankbarkeit. Deshalb geht Asaf hier hin, als er die Order kriegt von eben David. Nun schreib mal ein Danklied, das ist jetzt dran, das musst du ordnen. Da schreibt er davon, dass wir den Namen anrufen sollen, dass wir ihn heiligen sollen, dass wir ihm die Ehre darbringen sollen. Das ist so wichtig. Und bitte beschäftigt euch mit der Bedeutung des Namens Jesus, dann wird die Dankbarkeit ein Automatismus sein. Das ist das erste Grundlegende über den Dank gegenüber Gott, die Bedeutung des Namens des Herrn. Ein zweites, was grundlegend ist für die Dankbarkeit gegenüber Gott, das sind die Wunder des Herrn. Dass man die Bedeutung der Wunder des Herrn versteht, auch dann wird der Dank etwas Automatisches. Auch das wird hier von Asaf in dem Psalm mehrfach thematisiert. Da schreibt er im Vers 9, singt und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Im Vers 12, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Vers 24, erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wunder. Wunder, liebe Gemeinde, sind grundlegend für das Danken. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal, dass man sich selber daran erinnert, an all die Wunder, die Gott getan hat, in der Geschichte und in unserem eigenen Leben. Und, das ist das Zweite, dass man es weitererzählt. Wunder sind zentral grundlegend für das Danken. Das Erste, im Erinnern. Die ganze Bibel ist ja voll von Erinnerungskultur. Wir haben am Mittwoch in der Bibelstunde schon drüber gesprochen. Immer wieder wird erinnert an das Handeln Gottes. Gott selber erinnert uns daran, dass er die Welt nicht untergehen lassen wird. Am Ende der Zeiten, ja, da wird er die ganze Welt einsammeln. Aber dass keine Überschwemmungen kommen werden. Gott hat einen Regenbogen ans Firmament gesetzt. Und da können noch so viele skandinavische kleine Kinder um die Ecke kommen, uns anderes erzählen. Unser Herr und Heiland hat gesagt, erinnert euch daran, wenn ihr diesen Bogen seht. Ich werde nicht noch einmal eine finale Überschwemmung geben in dieser Welt. Er hat immer wieder Zeichen der Erinnerung gegeben. Bei dem Durchzug durch den Jordan haben wir letzte Woche darüber gepredigt, halt nicht, als sie durchgezogen sind, da werden Steine hineingesetzt, damit sich die Kinder Gottes erinnern an das Große, was er getan hat. Die Israeliten sollten immer wieder ihren Kindern einschärfen, dass sie, Deuteronomium 26, dass sie wandernde Aramäer gewesen sind. Das Buch der Psalmen ist voll von Erinnerungen, Psalm 105, Psalm 136, an die großen, mächtigen Taten, die der lebendige Gott getan hat. Wenn wir die Evangelien sehen, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, ist nichts anderes als Erinnern an die Taten Jesu Christi. Wir müssen uns erinnern an die Wunder, die Gott getan hat. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir automatisch ins Danken kommen. Wir müssen uns erinnern. Und nicht nur an die Geschichtswunder, die Gott getan hat im Volk, seinem Volk, in Israel und in den Christen, nein, auch in den Wundern unseres Lebens. Gott hat in deinem Leben schon viele Wunder getan, hat dir viele Gebetserhörungen geschenkt. Das Problem ist bei uns Christen nur so, wir gucken häufig nur nach vorne, beschäftigen uns mit den Problemchen, die vermeintlich vor uns sind und vergessen das, was hinter uns gelegen ist. Vergessen das große Handeln des lebendigen Gottes, wie er wundervoll und wunderbar gehandelt hat. Aber lassen uns gefangen nehmen, was vor uns ist. Der Mensch denkt, der Christ und der Mensch denkt zu viel an die Zukunft und viel zu wenig an die Vergangenheit. Das ist für den Christen etwas, was verboten ist. Der Bergpredigt sagt Jesus, darum sorgt euch nicht um morgen. Der morgige Tag wird das Seinige haben. Aber was uns Gott in der Bibel immer wieder sagt, dass wir danken sollen, danken sollen, danken sollen für das, was erlebt ist. Immer wieder, seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch, heißt es in 1. Thessalonicher 5. Philipper 4, sorgt euch um nichts, also nicht den Blick nach vorne gewandt, oh, wir kriegen es nicht in den Griff, sondern, so heißt es im Philipper 4, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wenn ihr wollt, dass eure Gebete stärker werden, dann geht ins Danken hinein. Viele machen den Fehler, die sagen immer nur bitte, 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 bitte und dann Amen. Vergesst das Danken und Loben nicht. Vergesst auch das Sündenbekennen im Gebet nicht halt. Aber vor allem das Danken und Loben, vergesst es nicht. Erinnert euch an das, was Gott Großes getan hat. Setzt das praktisch um in eurer Gebetszeit. Wenn ich da manchmal Zeit habe, sei es nach einer Bibel lese oder wenn ich am Hochsitz sitze, wenn ich Zeit habe und darüber nachdenke, was Gott Großes in meinem Leben getan hat, erinnere mich an das, was da ist. Wow, das gibt dann wirklich manchmal halbe Stunde, 40 Minuten, 50 Minuten, wo ich nur Gott danke für das Große, was er in meinem Leben getan hat. Das ist das Erste. Das ist ganz wichtig, das Erinnern an das, was Gott Wunderbares getan hat. Dann wird der Dank etwas Automatisches. Aber nicht nur selber daran erinnern, sondern, und das dann Gott sagen, auch anderen weitererzählen. Das haben wir gerade gehört halt, nicht genauso. Das fordert eben Asaf hier von den Leuten, das fordert Gott von uns. Redet von all seinen Wundern, erzählt unter den Heiden seine Heiligkeit und allen Völkern seine Wunder. Wir sollen es weitererzählen. Dankbarkeit ist ja eines, dass wir hingehen und Gott es sagen im Gebet. Das ist wunderbar und prima. Wir erinnern uns an die Wunder, die Gott getan hat und sagen ihm das. Aber wenn wir etwas Wundervolles, etwas Wunderbares erleben, das ist im alltäglichen Leben so, dann gehen wir auch hin und erzählen das anderen weiter. Also wenn ihr einen wunderbaren Urlaub erlebt habt, ihr seid 3 Wochen auf Bali gewesen, bestes Hotel, super Sonne, alles spitze halt nicht, man kommt noch ganz erfüllt nach Hause, ja was macht man, wenn man den Nachbar tritt, ach es war so wunderbar und so wundervoll, man erzählt es weiter. Wenn sie schwer krank gewesen sind und sind auf einen guten Arzt gestoßen, der sich vorbildlich um sie gekümmert hat und er hat ihnen geholfen, dass sie wieder gesund geworden sind. Der hat sie 2-mal zu Hause besucht, 3-mal angerufen, getan und gemacht und mit allen Koryphäen dieser Welt gemacht. Was machen sie dann? Was erzählen sie im ganzen Bekanntenkreis, was ich für einen wunderbaren Arzt habe? Vergessen wir eins nicht, jeder wundervolle Arzt und jeder wunderbare Urlaub ist letztlich auch nur begründet im lebendigen Gott. Aber wenn wir mit Gott etwas Wundervolles und Wunderbares erleben, dann haben wir genauso die Pflicht, das weiterzuerzählen. Das ist eine Unverschämtheit, wenn man Wunder mit dem lebendigen Gott, ich sage das so knallhart, erlebt und davon schweigt gegenüber anderen Menschen. Das schlägt dem Allmächtigen ins Gesicht. Also ich habe von dieser Kanzel schon ganz häufig gesprochen, von dem großen Wunder, das wir alle zusammen erlebt haben. Vor knapp 30 Jahren, als die Mauer gefallen ist. 9. November 1989. All die Politiker, die jetzt wieder mit ihrem großen Sprech auftreten und Wiedervereinigung und bla und hin und her, die Älteren wissen das. Im Sommer 89 hat kein einziger Politiker daran gedacht, weil das fern jeder Realität war, dass ohne Schuss die Mauer fällt und die Deutschen wiedervereinigt werden. Warum sind sie wiedervereinigt worden? Weil ganz wenige Menschen, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, sonst wohin gegangen sind, haben die Hände gefalten, haben montags gebetet. Es war ein Wunder des lebendigen Gottes. Und auch wenn am 9. November 2019 zum 30. Jahrestag kein Politiker das erwähnen wird, und das ist eine Schande, ich werde es von dieser Kanzel immer wieder sagen, ich werde es erzählen den Leuten, ob sie es hören wollen oder nicht, und ihr könnt vielleicht sagen, hat er schon 20 Mal erzählt, das ist ein großes, gewaltiges Wunder, was wir alle erlebt haben. Und nicht nur im Großen, ich kann erzählen von den Wundern, die ich erlebt habe, werde ich immer wieder weiter erzählen. Haben wir auch miterlebt, vor 4 Jahren, als da die Landeskirche gekommen ist und wollte an mich ran, an unsere Gemeinde ran halt nicht, sind mit falschen Aussagen gekommen, die nicht haltbar gewesen sind. Da wurde beschuldigt in der Presse als Hassprediger und sonst irgendetwas. Wer hat da geholfen? Der lebendige Gott, der hat eingegriffen. Und das, was Menschen böse gedacht haben, hat er zum Segen gesetzt für unsere Gemeinde. Das sind Wunder des lebendigen Gottes und zu seiner Ehre erzähle ich es, ob das die gut finden und nicht interessiert mich, ob es einer nicht mehr hören will. Ist mir vollkommen egal. Gott hat so viel Großes getan und ich will euch auch Mut machen. Wenn ihr Wunder mit Gott erlebt habt, wenn er in eurem Leben Großes getan hat, erzählt es weiter euren Kindern und Enkelkindern. Wir Christen sind eine Erzählgemeinschaft. Wir erzählen so viel, was einfach nur Blödsinn ist, wie vor 50 Jahren irgendein Werderstürmer irgendein Tor reingemacht hat oder irgendein Tormann irgendwas gehalten hat. So ein Blödsinn und Dreck wird weitererzählt. Aber das Entscheidende unseres Lebens, das bleiben wir im Umfeld häufig schuldig. Und das ist etwas, was wir nicht tun sollen, sondern wir wollen Gott die Ehre geben, indem wir weitererzählen, von den Wundern. Und damit geben wir ihm Dank. Wisst ihr, das ist etwas zu sagen, wo wir Gott loben und preisen. Das ist Gott wohlgefällig. Dadurch danken wir ihm. Wie so ein Arzt, der mitkriegt, naja, da habe ich meinem Patienten geholfen. Jetzt läuft er durch die halbe Stadt und erzählt, was ich für eine Koryphäe bin. Da weiß der Arzt, dieser Patient ist mir dankbar. Und genauso beim lebendigen Gott. Wenn der uns Gutes getan hat, dann wollen wir das weitererzählen, ihm zur Ehre. Der sieht das und freut sich darüber, dass wir ihm Dankbarkeit zeigen. Die Bedeutung der Wunder des Herrn für die Dankbarkeit. Wenn ihr erkannt habt, wie viel Wunder der Herr bei euch getan hat, dass, so wie wir es eben im Lied vor der Predigt gesungen haben, alle gute Gaben eures Lebens von ihm herkommt, ja, dann wird Dankbarkeit etwas Automatisches werden. Und ein drittes, Grundlegendes für die Dankbarkeit gegenüber dem allmächtigen Gott, die Bedeutung der Macht des Herrn. Auch das nochmal zur Erinnerung. David sagt dem Asaf, danke dem Herrn, du musst ein Danklied schreiben, du musst jetzt etwas liturgisch setzen halt, wo wirklich der Dank ausgesprochen wird und wovon schreibt eben Asaf hier in dem Psalm im Heiligen Geist, er spricht von der Macht des Herrn. Vers 11, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Vers 27, Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude in seinem Heiligtum. Vers 28, bringt da dem Herrn, ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht. Die Macht des Herrn, ein ganz wichtiges, dass wir wissen, wie viel Macht unser Herr und Heiland hat. Sonst wissen wir auch alles, wie viel Macht irgendwelche Dinge um uns herum haben oder Menschen. Also wir wissen, was weiß ich hier, mein Schwager, der hat so gut Geld verdient halt nicht, der ist Multimillionär, der hat 2,5 Millionen am Konto. Das ist seine finanzielle Macht. Mein Auto, das hat 300 PS, das ist seine Macht, die er hat auf der Autobahn. Wenn ich drauf drücke, bin ich schneller als die anderen halt. Das sind so Dinge, die kennen wir alle, kennen wir uns auch. Aber das ist nicht entscheidend, wie viel PS unser Auto hat oder wie viel wir verdienen oder jemand anderes verdient. Entscheidend ist, dass wir wissen, wie viel Macht der Gott hat, der uns das Leben gegeben hat, der uns das Leben eines Tages nehmen wird und der sich selber für uns dahin gegeben hat. Der Gott, der uns lieb hat. Dieser Gott ist allmächtig. So stellt sich Gott Abraham vor, 1. Mose 17. Ich bin der allmächtige Gott. Und dieser allmächtige Gott hat uns allen das Leben gegeben. Hiob 33. Der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Niemand von uns hat etwas dazu getan, dass wir leben. Und keiner wird etwas verhindern können, wenn Gott diesen Odem abzieht. Keiner setzt seines Lebens länger eine Spanne zu. Wir sind gänzlich abhängig von der Allmacht des lebendigen Gottes. Und diese Allmacht übersteigt alles, was wir denken können. Im Psalm 33 heißt es, wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht es da. Gott ruft das Nichtsein, da heißt in Römer 4, aus dem Nichtsein in das Sein. Der hat die ganze Welt geschaffen mit einem Wort, Batz. Sagt, es werde Licht, da wurde Licht. Es wurden die Planeten, da sind die Planeten geworden. Das ist die Macht unseres Gottes. Ihm, so heißt es einmal in der Bibel, ist schlechterdings nichts unmöglich, weil er allmächtig ist. Schule, wo ich gewesen bin, da war ein sehr netter Lehrer eigentlich, aber der war atheistisch und hat mich immer ein bisschen geärgert. Und irgendwann hat er im Unterricht zu mir gesagt, ja, Olaf, da wollen wir dir doch mal etwas sagen vor der ganzen Klasse halt. Jetzt habe ich den Beweis für dich erbracht, dass Gott gar nicht existieren kann in seiner Allmacht. Weil, wenn Gott ja allmächtig wäre, dann könnte er einen Stein schaffen, den er nicht hochheben kann. Und er wollte mir diesen Paradoxon zeigen, aha, Gott ist nicht allmächtig, also existiert gar nicht Gott. Da habe ich dem gesagt, das verstehen Sie nicht, weil Sie zu klein sind, aber Gott kann das. Er hat gesagt, du hast das nicht verstanden. Du musst dich mal hineindenken, was ich gerade gesagt habe. Ich sage, nein, ich habe das verstanden. Aber sie haben Gott nicht verstanden. Gott kann alles. Der denkt nicht so dreidimensional und behindert wie wir in dieser kleinen Welt. Der lebt in einer ganz anderen Dimension. Er hat eine unvorstellbare Macht. Er weiß alles, kann alles. Er bedarf niemanden. Er kann alles. Und seine Allmacht hat keine Grenzen. Eine Allmacht, die von Menschen auch nicht nur im Ansatz gedacht werden kann. Diese Allmacht, die kann man nur bestaunen. David tut das im Psalm 139, da heißt es von allen Seiten, umgibst du mich, hältst deine Hand über mir, diese Erkenntnis ist mir zu hoch, zu wunderbar, ich kann sie nicht begreifen. Das ist der Psalm 139 überschrieben, die Allmacht Gottes. Die Allmacht Gottes kannst du nicht begreifen, du kannst sie nur im Ansatz irgendwo ahnen. Aber das ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, mit dieser Allmacht, weil wenn wir wissen, wie allmächtig Gott ist, dann wird deutlich, was es heißt, dass wir mit ihm Freundschaft haben dürfen in Jesus. Jesus nennt uns seine Freunde. der Allmächtige, der alles kann und alles ist, von dem alles abhängt, der ist mein Freund. Mit mir jämmerlichen Gestalt, der ich nur sein Geschöpf bin. Er, der Allmächtige, stirbt für mich auf Golgatha am Kreuz. Wahnsinn. Und da bleibt einem nur eins, wie Ter Stegen, der große, fromme Mann, der dieses wunderbare Lied geschrieben hat, ich bete an die Macht der Liebe. Wenn du das verstanden hast, die Macht seiner Liebe, mit der er dich geliebt hat, das ist sowas Großartiges, weil er eben allmächtig ist, das übersteigt alles. Und wenn das stimmt, was hier in diesem Psalm steht, dass vor dem Herrn Macht und Freude ist in seinem Heiligtum und wir Anteil haben eines Tages, wenn wir gestorben sind, weil wir auch in seinem Heiligtum, im Heiligen, im himmlischen Jerusalem sind halt und dann Anteil an seiner Macht haben, weil wir eins werden mit ihm. Ja, was bleibt denn dann noch für uns? Nur noch die Dankbarkeit. Da ist nichts anderes, nur Dankbarkeit. Wenn du verstanden hast, was der Allmächtige für dich ist, was er dir schenkt, bleibt nur noch die Dankbarkeit. Wisst ihr, das ist auch so wichtig, dass wir immer wieder gucken auf die Macht des Herrn, auf seine Allmacht und nicht auf die Ohnmacht dieser Welt. Das ist ja das Paradoxon vieler Christen. Die wissen, es gibt einen lebendigen Gott, der ist allmächtig, aber wenn sie aufs Morgen gucken, ihre Problemchen mit dem Arzt, mit dem Mann auf der Bank, mit all den Dingen, ja dann wird nur noch auf Menschen geguckt. Die ja auch nichts können, die sind ohnmächtig, Menschen sind ohnmächtig in letzter Gestalt. Die sind alle nur das, was Gott ihnen gibt, die sind alle, mit denen wir leben, alle Menschen 100 Jahren tot, ohnmächtig, können nichts tun angesichts ihres Sterbens. Aber es gibt einen, der alles kann, der Allmächtige. Und wir machen uns viel zu sehr fest an Menschlichen, an Irdischem, was alles vergänglich ist, und zu wenig am Allmächtigen, das unvergänglich ist. Aber wenn ich mich an dem festmache und mich da geborgen und geliebt und aufgehoben weiß, mit einer Macht, die alles übersteigert, ja, dann bleibt mir letztlich nur eins, die Dankbarkeit. Nur die Dankbarkeit. Und die sollen wir mit Macht, so heißt es hier, mit Macht ihm auch bringen. Der, dem alle Ehre gebührt, dem sollen wir Ehre bringen. Und der, der alle Macht hat, dem sollen wir mit aller Macht diese Ehre entgegenbringen. Und wenn du auch nur im Ansatz die Macht des lebendigen Gottes verstanden hast, wird die Dankbarkeit wiederum etwas Automatisches sein. Da musst du nicht angewiesen werden von einem Liturgen oder irgendeinem Theologen, sondern dann wird das aus dir rausbrechen, wenn du verstehst, wer das da ist, der dich lieb hat, wer das da ist, der für dich auf Golgatha gestorben ist. Danket dem Herrn. Grundlegendes über den Dank gegenüber Gott, die Bedeutung des Namens des Herrn, die Bedeutung der Wunder des Herrn und die Bedeutung der Macht des Herrn. Und das wünsche ich euch und Ihnen immer wieder, dass euch die Bedeutung des Namens unseres Herrn Jesus Christus klar ist, dass die Bedeutung der Wunder, die an euch passiert ist, euch vor Augen stehen und dass ihr immer wieder einfach versteht, wie stark und groß die Allmacht unseres Gottes ist. Denn dann werdet ihr automatisch in die Dankbarkeit hineingeführt, die Dankbarkeit, die Teil eines Gott wohlgefälligen Lebens ist. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.